Guten Morgen auch nochmal von mir. Lasko hat vorhin schon meine Predigt aus letzten Monat oder Anfang des Monats angesprochen und ich knüpfe ein bisschen an. Letztes Mal habe ich auch schon Wörter benutzt, die aus der queeren Community, aus der LGBT-Community kommen. Und ein Wort, was ich heute auch nochmal als Stammwort benutzen möchte, kommt genau auch aus dieser Gesellschaft. Es ist das Wort Outing. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Es ist der Prozess, wo man selbst anderen Leuten etwas über sich erzählt, was sie noch nicht wissen und wo man sich vielleicht Sorgen und Gedanken macht, ob die Menschen dann anders über einen denken, anders über sich denken. Man macht sich verletzbar. Und natürlich kann man als Outing bezeichnen, wenn man sich als lesbisch, schwul oder trans bezeichnet, aber es gibt auch ganz andere Momente, wo man sich outen kann. Momente, wo man sagt, man ist arbeitslos, man sucht eine Wohnung oder ob man Christin ist oder nicht. Genau das sind Sachen, wo man auch von einem Outing reden kann. Man öffnet sich anderen Menschen gegenüber und benutzt Wörter, die vielleicht auch Vorurteile hervorbringen können. Oder man sagt Sachen wie: In dem Ukraine-Krieg bin ich für Frieden, ich weiß aber nicht, wie ich es umsetzen soll. Ein Outing. Man outet sich, keine klare Position beziehen zu können. Manchmal muss man auch Schwächen outen, indem man sagt, ich brauche eine Hilfe, um zum Chor auf die Bühne zu kommen. Ich brauche Hilfe, um in den Gottesdienst gefahren zu werden. Ich fühle mich zu schwach oder kraftlos, Sachen nicht alleine zu können. Und genauso gibt es Leute in der Bibel, die quasi einen Outingsprozess erlebt haben, in allen Facetten ganz groß. Es stand vorne schon dran, ich gehe mit euch heute das Buch Jona ein bisschen durch. Ich lese mal die erste Zeilen. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn des Amittai. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist bis zu mir gedrungen. Da machte sich Jona auf, um nach Tarschisch zu fliehen, weg vom Herrn. Es beschreibt den allerersten Prozess, den ein jedes Outing mit sich bringt, das sich selber hinterfragen. Wir sind noch gar nicht draußen in der Welt, wir haben noch gar nichts erzählt, wir sind in unserem Kopf. Wir sind alleine mit uns in unserem Kopf und stellen uns die Frage oder hören eine Stimme, die sagt, du bist anders. Du musst wohin gehen. Du bist nicht so wie die anderen. Und genau das, was Jona als erste Reaktion, als ersten Impuls hat, so haben das ganz viele Menschen. Es nicht wahrhaben wollen. So geht es, glaube ich, jedem. Jeden Menschen, der sich outen muss, weil er vielleicht eine Schwäche hat, wegen einer Behinderung oder einer Krankheit oder wegen dem Alter, als erstes sagt man, nein, ja, ich bin alt, aber ich schaffe das noch alleine, ich kämpfe mich da noch durch. Oder queeren Menschen geht es so. Man sagt, ah, das ist eine Phase oder das ist nur ein Gefühl. Und man will irgendwie fliehen, man will es irgendwie nicht wahrhaben. Ich lese die nächsten Zeilen. Da warf der Herr einen starken Wind auf das Meer und es entstand ein gewaltiger Sturm, sodass sich Schiffe auseinanderbrechen drohten. Da fürchten sich die Seeleute und schrien jeder zu seinem Gott. Es ist ein Prozess, den nennt man in der Soziologie äußere Ablehnung. Ganz kurz zusammengefasst ist es, ich stehe zu mir selber, innerer Outing-Prozess ist abgeschlossen, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was mich ausmacht. Ich merke aber, jetzt, wo ich das auch noch entschieden habe, wie sehr ich anders als die anderen bin. Alle anderen beteten bei Jona zu ihrem Gott. Sie haben alle andere Götter. Mehrere haben denselben oder dieselbe Göttin, aber sie alle beten nicht zu demselben Gott, wie Jona beten würde. Das anderes Gefühl, es manifestiert sich und man hat Angst davor, so anders zu sein. Und es kommt zu etwas, was ich gerne das gelbe Käfer-Prinzip nenne. Man redet mit einer Freundin, einem Freund über einen gelben Käfer und das ganze Jahr über hat man nie einen gelben Käfer auf der Straße gesehen oder heute wäre es, glaube ich, eher ein Smart. Und dann auf einmal sieht man überall auf der Straße einen gelben Käfer. Andere Leute kennen das vielleicht mit dem Thema Schwangerschaft. Man redet mal über das Thema Schwangerschaft, man sieht das ganze Jahr keine schwangeren Menschen, aber jetzt hat man darüber geredet und jetzt sieht man es an jeder Ecke. Und so geht es Jonah auch. Jetzt auf einmal ist er auf diesem Schiff und sieht, wie anders er ist. An jeder Ecke fällt es ihm auf, dass er anders ist. Ja, ich lese einfach mal ein bisschen weiter. Da kam der Kapitän zu ihm und sagt: Was schläfst du? Steh auf und rufe zu deinem Gott. Vielleicht kümmert sich dieser Gott um uns, sodass wir nicht kommen. Dann sagten sie zueinander: Komm, wir wollen das loswerfen, um zu erfahren, wer an diesem Unglück schuld ist. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jona. Ich finde es total spannend, dass diese Jona-Übersetzung, diese Version es in den Kanon der Bibel geschafft hat. Es gibt nämlich andere Jona-Erzählungen. Die Geschichte von Jona ist älter als viele andere, die nämlich dieses Loswerfen gar nicht als einen Zufall beschreibt. Und ich glaube, so geht es ganz oft ganz vielen Menschen, dass sie das Gefühl haben, dass ein Los zufällig auf sie fällt. Dabei ist der Zufall nicht sehr groß. Wie groß ist der Zufall, dass das Los auf Jona fällt? Der eine, der anders ist. Der eine, der eben nicht zu denselben Göttern betet wie der andere. Ist es wirklich so ein Zufall, dass das Los auf Jona gefallen ist? Auf den, der anders ist? Ich nenne diesen Abschnitt Vorurteile. Er ist in einem Outing der Prozess, wo man quasi etwas über seine gesellschaftliche Gruppe lernt, was vielleicht aber vielleicht nicht Lernen ist, sondern einfach nur, man schnappt alles auf, was andere Leute darüber sagen. Wir als Christinnen kennen das sicherlich, gerade wir als freikirchliche Menschen. Man outet sich anderen Menschen vielleicht auch mal als gläubig. Und dann kommen einem ganz schnell Abers in den Kopf, weil man sich von anderen Christinnen auch gerne mal abgrenzt. Das Beste ist zum Beispiel: Ich bin Christin oder ich bin Christ und ich glaube, aber der Papst ist in meinem Blick nicht der Stellvertreter Gottes. Oder: Hi, ich gehe in EFG, das ist baptistisch. Nein, wir taufen aber nicht Menschen so oft sie wollen, immer und immer wieder und an jedem zweiten Gottesdienst. Oder: Ich gehöre zu einer Freikirche, aber ich habe auch immer noch Freunde und Hobbys außerhalb dieser Gemeinschaft. Momente, die wir alle kennen, weil wir die Vorurteile drumherum wahrnehmen. Egal, ob sie uns direkt erzählt werden oder ob wir sie in der Zeitung lesen, in der Tagesschau hören oder im Internet. Es passiert, dass gewisse gesellschaftliche Maxime oder der sogenannte Magna Konsens irgendwie gar nicht mehr so wichtig ist. Also das, worauf wir uns als Christinnen zum Beispiel immer geeinigt haben, zu sagen: Wir alle sind Teil der geliebten Schöpfung Gottes. Aber dann kommen diese Vorurteile und uns fällt auf, dass wir viel mehr über Vorurteile und Kleinigkeiten reden, dass die gewissen Maxime wie alle Menschen sind geliebter Teil der Schöpfung irgendwie gar nicht mehr Teil der Debatte sind. Man fängt an, sich selbst zu hassen. Man nimmt die Vorurteile an und sieht, diese Vorurteile machen vielleicht auch meine Persönlichkeit mit aus. Es ist ein Gefühl von, das Los fällt zufällig auf mich. Ich bin zufällig so und dann auch noch so und so und so und das ist irgendwie ganz schlecht. Ich lese weiter und es kommt der Moment, den viele Leute als das wahre Outing bezeichnen. Ich nenne es die Erklärungsnot. Er antwortete ihnen: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels und des Meeres und der Meer und das Festland gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sagten zu ihm: Warum hast du das getan? Denn die Männer hatten erfahren, dass er vor dem Herrn geflohen war. Er hatte es ihnen selbst erzählt. Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir anfangen? damit das Meer sich beruhigt und von uns ablässt. Denn das Meer wurde immer stürmischer. Er antwortete ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer. Erklärungsnot. Der Prozess, den habe ich vorhin schon mal angesprochen. Hi, ich bin Teil von der Freikirche. Ich habe trotzdem noch Freunde außerhalb. Wir fühlen uns in Erklärungsnot. Wir müssen erklären, zum Beispiel, warum bin ich queer? Leute fragen, warum denn? Ich zum Beispiel, mir ist das Geschlecht der Person, in die ich mich verliebe, total egal. Und immer wieder kommen dann Leute zu mir und sagen, aber warum? Kaufst du dir dann kein Haus in einem schönen Vorort? Suchst du dir eine Frau, kaufst dir einen Hund, zwei Kinder? Alles, was das Pfarrhaus passt, kann man mit Kindern füllen. Warum entscheidest du dich denn für diesen Weg? Warum entscheidest du dich für solche Gefühle? Und ich bin dann auf einmal in Erklärungsnot. Nur weil ich anderen Leuten das gezeigt habe, wie ich bin. Und vor lauter Scham erzählt man immer gar nicht alles, was einen ausmacht. Jona erzählt, dass er Hebräer ist und erzählt was über seinen Gott, weil er das Gefühl hat, mehr über seinen Glauben und seinen Gott erzählen zu müssen, weil das ihn jetzt gerade ausmacht, weil das ihn davon trennt, so zu sein wie die anderen, weil das ist das, was ihn anders macht. Er darf gar oder er soll gar nicht darüber reden, was ihn zum Beispiel mit den anderen Menschen eint. Kommen wir zu mir. Nur weil ich anders liebe, eint mich total viel mit euch. Zum Beispiel, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen, dass wir gemeinsam denselben Gott anrufen, dass wir gemeinsam Lieder singen, dass wir vielleicht uns gerne gut kleiden für den Sonntag. Total viel würde auch Jona mit den anderen Schiffsleuten einigen. Zum Beispiel, dass sie alle gemeinsam Angst vor dem Unwetter haben. Aber darüber soll Jona gerade nicht reden, sondern er soll sich erklären, warum er anders ist. Es kommt der Moment, wie er kommen muss in der Jona-Geschichte. Da riefen sie zum Herrn: Ach Herr, lass uns doch nicht zugrunde gehen wegen des Lebens diesen Mannes da und bringe nicht unschuldiges Blut über uns, denn du, Herr, handelst, wie es dir gefällt. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer ließ ab von seinem Toben. Überraschung. Jona hat erzählt, warum er so anders ist, und die ganzen Vorurteile, die er vorher gehört hat, die werden jetzt nicht nur Getuschel hinter der Hand, wie viele queere Menschen das erleben. Auch ich letztens war bei meinem Patenkind bei einer Gartenparty in Chemnitz und ich erzähle über mein Leben, dass ich demnächst für queere Menschen arbeite im christlichen Kontext und die Leute fangen an mit Tuscheln von »Brauch es das denn?« oder »Warum gibt es denn sowas?« oder »Das verstehe ich nicht« oder »Das finde ich jetzt schon merkwürdig« oder »Da bestätigt sich ja ein Vorurteil« und, und. Die ganzen Vorurteile werden zu den ersten Erfahrungen, die viele Leute in dem Outing-Prozess haben. Hass, Ablehnung, Ausgrenzung. Kranken Menschen geht es in solchen Momenten genauso. Sie haben erzählt, dass sie krank sind und Menschen sagen, ah, die Energie, die ich reinstecken muss, dich mitzunehmen, dich mit zum Gottesdienst sonntags zu fahren, den Umweg, den ich für dich fahren muss, ich weiß nicht, ob mir das wert ist. Oder wenn Menschen krank sind, zu sagen, ah, mich bei dir anzustecken, die Gefahr ist mir zu hoch. Ich will nicht den Weg suchen, den wir gemeinsam gehen können, sondern ich will meinen Weg weitergehen, ohne dass dein Weg meinen stört. Und all das, was Jona in dem Moment oder Menschen in einem Outing-Prozess über sich Schlechtes dachten, wird ihnen entgegengeschleudert. All das Negative in ihrem Leben wird ihnen bestätigt. Nicht das Positive, nicht das Jona von Gott gewählt ist oder dass er vielleicht gut aussah oder dass er gut Seemann war, all das war egal, sondern das, was ihn trennt, wurde unterstrichen. Und das, was seinen Charakter angeblich als einen schlechten Charakter aussehen lässt, wird unterstrichen. Alle Erklärungen, die er den Menschen gesagt hat, was ihn doch positiv trotz seines Andersseins macht, das wird irgendwie gestrichen. Seine Erklärungen fühlen sich ungehört an. Ich habe das ähnlich damals in meiner Jugendgruppe, als ich mich geoutet habe, erfahren. Ich habe ganz viel erklärt, wie ich anders bin. Ich habe mich damals geoutet, indem ich bei Facebook, war schon lange her, geschrieben habe, mit wem ich jetzt eine Beziehung führe. Und dann habe ich auch gesagt, wie ich eben anders bin und nicht so, wie die Vorurteile mich darstellen wollen. Und trotzdem kam ich dann in meine Jugendgruppe und habe nur Vorurteile gehört. Und dann kommt es vielleicht zu etwas, was ich gerne als Tiefpunkt bezeichne. Der Herr aber bestimmte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zum Herrn, zu seinem Gott. Jona ist am Tiefpunkt. Jona fühlt sich alleine. Im Hebräischen steht dort auch das Wort Unterwelt. Es ist quasi der Ort, wenn wir Gott als einen lokalen Punkt haben, ist es der Ort, der möglichst weit weg ist von ihm. Jona fühlt sich alleine. Jona fühlt sich depressiv. Er hat das Gefühl, Liebe ist für ihn nicht mehr da. Egal, ob es die Liebe von anderen Menschen ist, die Liebe Gottes oder vielleicht auch seine Fähigkeit, sich selbst zu lieben. Er denkt, dass er alleine daran schuld ist, an diesem Punkt zu sein. Und ja, wir alle kennen die Jona-Geschichte und Jona ist bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Mensch, an dem wir uns ein Vorbild nehmen. Aber ist Jona schuld daran, alleine schuld daran, in diesem Fisch zu sein? Oder liegt da vielleicht doch ein bisschen Schuld an allen anderen auch? Warum haben die Seeleute nicht in Jaffo abgelegt und sind dann nicht zu ihrem eigentlichen Hafen gefahren, sondern haben gesagt, du sollst nach Ninive, Gott will dich in Ninive haben, wir nehmen dich unter die Arme und bringen dich nach Ninive. Das ist eine Option. Schiffe waren damals nämlich nicht nur für 3 Tage ausgerichtet und nur, dass man es ganz knapp gepackt hat. Schiffe waren damals immer randvoll mit allem, dass man, auch wenn die Schifffahrt 10 Tage länger braucht, es immer noch locker für alle reichen würde. Und dann ist Jona in diesem Bauch und er betet zu Gott folgende Worte. Da sagte ich mir, ich bin verstoßen von dir. Wie kann ich je wieder deinen heiligen Tempel erblicken? Bis an die Wurzeln der Berge stieg ich hinab in die Erde. Ihre Riegel sollten für immer mich einschließen. Aber du zogst mein Leben aus dem Grab empor. Ich aber will mit lautem Dank dir Opfer bringen. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Die Rettung kommt vom Herrn. Ein wunderschönes Gebet. Und es ist quasi ein Verhandlungsprozess. Den hatten wir beim inneren Outing auch schon, aber jetzt haben wir uns schon mal geoutet und wir fragen Gott oder uns selbst vielleicht nach Rückkehr an. Wir fragen nach irgendeinem Weg aus dem Tiefpunkt. Und da ist egal, ob wir uns dann verbiegen müssen, ob wir anders sein müssen, weniger zu uns stehen, wir tun alles aus diesem Tiefpunkt heraus. Wir debattieren mit uns selbst, mit unserer inneren Stimme. Wir debattieren mit Gott oder auch mit einer guten Freundin oder einem guten Freund. Denn dann kommt der Moment, wo sich alles ein bisschen dreht. Da gebot der Herr dem Fisch und er spie Jona ans Land. Das Wort des Herrn erging an Jona zum 2. Mal. Steh auf und geh nach Ninive in die große Stadt und predige ihr, wie ich dir aufgetragen habe. Nach dem Tiefpunkt kommt eine Taube mit einem Olivenzweig, ein Friedenszeichen oder eine gute Freundin ist es ganz oft, die einen unter die Arme greift. Man hat wieder ein Zeichen von Liebe, von Toleranz, von Akzeptanz. Man fühlt sich nicht mehr alleine. Und es kommt ein Satz, der vielleicht sehr klischeehaft klingt, aber deswegen nicht weniger richtig ist. Man ist immer noch derselbe wie davor. Nur weil ich mich geoutet habe und du einen Teil von mir kennst, der nicht derselbe ist wie davor, heißt es nicht, dass ich anders bin, sondern dass du vielleicht einen anderen Blick hast. Und genau das sieht Gott auch bei Jona. Jona hat diesen komischen Weg durch den Wal, durch das Wegrennen gehabt. Und Gott sagt, hier, du hast denselben Auftrag wie davor. Denn ich sehe in dir denselben Menschen. Egal welchen Weg du gehst, egal ob du mal falsch oder richtig abgebogen bist oder ob du dich verletzlich machst oder nicht. Das ist quasi private Akzeptanz. Danach kommt gesellschaftliche Akzeptanz. Also Jona ist in Ninive angekommen. Als die Kunde davon bis zum König von Ninive drang, erhob er sich von seinem Thron, legte seinen Königsmantel ab, hüllte sich ein Bußgewand, setzte sich in die Asche. Er ließ in Ninive ausrufen, sie sollen sich in Bußgewändern hüllen, Menschen und Tiere, und mit Macht zu Gott rufen, ein jeder soll umkehren von seinem bösen Tun und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Menschen bekommen mit, dass sie dir etwas Böses getan haben, dass sie dich ausgegrenzt haben. Ihnen fällt auf, sie sind den Schritt, den sie wirklich nur ein kleines bisschen extra gehen können oder extra gehen müssen, sind sie mit dir mitgegangen und haben gemerkt, den Weg mitzugehen, das ist nicht schwer. Den Weg mitzugehen, das ist richtig schön, weil man Gottesdienst daran tut, den Armen und Schwachen eine Hand zu geben, die Ausgestoßenen mit ins Boot zu holen, wie Jesus es gute 1000 Jahre später gepredigt hat. Man merkt und reflektiert sich selber. Und es kommt der Moment, dass Jona oder uns jetzt einfällt, ha, ich bestehe nicht nur aus der Facette des Andersseins. Ich bin trotzdem noch gleich an vielen Punkten. Ich bin ich und es fällt nicht nur einer Person auf, sondern allen anderen. Und viel wichtiger, ich selber kann es für mich wieder annehmen, dass ich einfach ein Mensch bin und dass mein Anderssein ganz normal ist, weil jeder Mensch irgendwo ein kleines bisschen anders ist. Man stellt sich die Frage, ob alles halt so wild war. Als nun Gott sah, dass sie von ihrem bösen Tun umkehrten, da reute ihn das Böse, das er ihn angedroht hat, und er tat es nicht. Die Akzeptanz der Menschen führt zu einem gewissen Wandel. Gemeinden kommen auf die Idee, dass, wenn ich irgendwo predige, eine neue Perspektive kommt. Die Landeskirche kommt auf die Idee, einen Queer-Referenten einzustellen. Man sieht, aus einem persönlichen Outing von vielen Menschen kommt ein Wandel. Menschen in einer Gemeinde, die schwer nach oben kommen, bekommen ein Geländer. Und man sieht, es ist nicht nur eine Person, die das Geländer braucht. Es sind zwei, es sind drei, es sind 10. Und in 10 Jahren sind es vielleicht auch 40 oder 50. Und wir sehen, wie ein Wandel kommt. In Gemeinden, in Gesellschaft. Dass sich selber verletzlich machen, mutig sein und zu sich stehen, hilft anderen, sich zu ändern. Anderen zu zeigen, wo Änderung gebraucht wird. Und dann kommt in Jona ein Moment, den ich persönlich emotional auch ganz oft hatte. Das aber verdross Jona sehr und er wurde zornig. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, habe ich das nicht gesagt, als ich noch in meiner Heimat war. Wir werden ein bisschen sauer, weil wir sehen, dass die Generation nach uns nicht mehr kämpfen musste. Sie sind nicht Tag und Nacht mal auf den Zahnfleisch gekrochen, dass es ihnen besser geht, sondern nach einem wird es irgendwie entspannter und man wird ein bisschen zornig. Und ich fasse Jona 4, das letzte Kapitel, kurz zusammen. Denn Jona streitet dann fix mit Gott. Und Gott gibt einen Rizinusstaude, damit Jona sich in den Schatten setzen kann. Und Jona kümmert sich kein Stück um die Rizinusstaude. Und dann ist die Rizinusstaude nach 3 Tagen wieder weg und Jona meckert. Und das ist okay. Wütend zu sein ist ganz normal, ganz menschlich. Und die Dankbarkeit gegenüber Gott aufzubringen, die Gott verdient, ist, glaube ich, schwierig, das im Alltag immer auf demselben Level zu halten. Aber es zeigt auf. Und Jona und Gottes Debatte zeigt auf, der Weg, den wir jetzt in vielen Etappen mit Jona gegangen sind, den einige von uns schon gegangen sind oder gehen werden, den gehen wir nicht alleine. Gott ist da. Gott hilft uns und gibt uns immer wieder eine Rizinusstaude. Eine Freundin, die sagt, es wird nicht so schlimm. Gott begleitet uns in dem Prozess, wenn es schwer ist oder nicht. In der Gesellschaft, in der queeren Community gibt es eine Debatte über das Outing, ob man es Outing oder Inviting In nennen sollte. Es ist nämlich der Moment, wo man sich mal überlegt, habe ich in dem Prozess, in dem ich mich oute, gebe ich anderen Leuten das Recht zu urteilen. Ich weiß gar nicht, wie christlich das ist, anderen Leuten das Recht zum Urteilen zu geben, wenn doch nur einer Urteil spricht und richten soll. Und dann gibt es das Alternativmodell, dass man anders darüber nachdenkt. Es ist immer noch ein ähnlicher Prozess, aber man nennt es Inviting In, einladen. Und genauso sollte man mit vielen dieser Verletzlichkeiten umgehen, dass man Menschen einlädt, dass sie es sehen dürfen und dass man genauso wie bei sich zu Hause sagt, du bist jetzt bei mir zu Hause, du musst dich an meine Regeln halten. Das wäre in meinem Kopf bei Outing in Gemeinden der Fall, dass ich sage, hey, du bist hier in der Kirche, du bist hier in der Gemeinde, halte dich bitte an die Regeln von Nächstenliebe, Akzeptanz, Toleranz, die Schwächen unter den Arm nehmen. Was ich zuletzt noch an drei Punkten betonen möchte. Gott kennt dein Herz. Für Gott bist du immer dieselbe Person. Vor Gott gibt es kein Outing. Gott ist jederzeit eingeladen. Gott lädt sich auch mal selber ein, schaut sich dein Herz an und hält es sicher. Du bist von Gott berufen, zu dir zu stehen. Egal, ob es eine Kleinigkeit ist oder ob es eine große Debatte in deiner Gemeinde auslöst, du darfst zu dir stehen. Und es ist nicht nur für dich ein wichtiger Prozess, sich outen zu können, sondern es kann auch für viele, viele andere ein wichtiger Teil sein. Und nicht zuletzt möchte ich sagen, du bist Teil der Schöpfung. Dich zu lieben, genauso wie du den anderen Teil der Schöpfung liebst, gehört genauso zur Nachfolge dazu. Das heißt, du darfst dich outen, du musst es aber nicht. Du darfst dich auch schützen, du musst nicht nur an andere denken. Du darfst und sollst dich lieben wie alle anderen Teile der geliebten Schöpfung. Amen.